Ja, der Stefan hat es vorhin schon schön gesagt, wenn wir Bibel lesen, gibt es immer mal wieder diese Momente, wo wir stolpern können. Da liest man doch so eine Stelle und man fragt sich, was soll das jetzt? Und ich habe euch heute Morgen nicht nur einen kleinen Stolperstein mitgebracht. Ich dachte, wenn ich schon nach Bruck komme, bringe ich so einen richtigen Brocken mit. Und ich lese sie euch mal vor, diese kleine Geschichte. Das ist die Geschichte von Elisa und den Bären. Von Jericho ging Elisa wieder nach Bethel. Als er zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde Jungen entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen im Chor: Hau ab, Glatzkopf, hau ab, Glatzkopf. Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Jungen her und zerrissen 42 von ihnen. Elisa wanderte weiter zum Berg Karmel und von dort kehrte er schließlich nach Samaria zurück. Ja, diese Bibelstelle, die ist nicht nur merkwürdig, sondern richtiggehend verstörend. Ich fasse jetzt das, was wir da mal gelesen haben, mal kurz in drei Stichworten zusammen. Wir haben ein Problem. Und das Problem sind freche Kinder, könnte man sagen. Wir haben eine Reaktion, das ist der Fluch des Propheten, und es gibt eine Konsequenz, es hat Folgen, und zwar 42 tote Kinder durch Bären zerfleischt. Und bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, spiele ich dir mal kurz den Ball zu. Überleg mal kurz zwei Sachen. Welche Auswirkungen hat das, wenn du jetzt diese Bibelstelle mal gehört hast, was für Auswirkungen hat das auf dein Bild, das du von Gott hast? Und eine noch fiesere Frage: Wie würdest du jetzt diese Bibelstelle deinem Sitznachbarn erklären? Denk mal kurz für dich drüber nach oder komm mal mit deinem Nachbarn ins Gespräch. Was soll das? Was bedeutet das? Was macht das mit dir? Nehmt euch mal kurz einen Moment Zeit. Ja, ich glaube, wir fragen uns alle völlig zu Recht, was soll denn das jetzt bitte mit den Bären? Was bitte vermittelt das für ein Bild von Elisa und von Gott, wenn das jetzt irgendeiner liest und das die erste Stelle in der Bibel aufschlägt? Wow. Und deshalb lohnt sich's, nicht nur bei der Stelle, auch bei anderen Stellen von diesem Kaliber, einen zweiten Blick drauf zu werfen, einen vertieften Blick drauf zu werfen. Und ich sage euch, der wichtigste Tipp, um merkwürdige Bibelstellen zu verstehen, ist zunächst mal, schau dir den Zusammenhang an, in dem sie steht. Und weil mir eben das noch oft hilft, so Bibelstellen ein bisschen grafisch zu veranschaulichen, habe ich mal versucht, die ganze Geschichte so darzustellen. Sieht jetzt noch ein bisschen kompliziert aus, aber wir gehen das Stück für Stück durch und drehen diese grauen Felder um. Und ich hoffe, am Schluss wird es ein bisschen deutlicher, was oder wie man diese Stelle besser verstehen kann. Mein erster Predigtpunkt heute Morgen ist: Leg dich nicht mit Propheten an. Der Prophet Elisa, das ist ja der Nachfolger vom großen Prophet Elia. Und ich habe mal zwei kurze Begebenheiten rausgesucht, die wir uns mal anhand von unseren drei Stichwörtern anschauen wollen. Geschichte Nummer eins ist der Showdown auf dem Karmel, kann man nachlesen, 1. Könige 18. Es gibt ein Problem. In Israel regiert zu der Zeit der König Ahab, das ist einer der schlimmsten gewesen, die je auf dem Thron gesessen haben. Im Land herrscht Unrecht und der Götzendienst, das ist unser Problem, der steht an der Tagesordnung. Und jetzt gibt es eine Reaktion. Nachdem Gott die Israeliten mit einer langen Dürre für ihr Verhalten gestraft hat und sie wachrütteln wollte, kommt es jetzt eben zum Showdown auf dem Karmel. Da stehen 850 Götzenpriester auf der einen Seite und der Elia als Vertreter Gottes auf der anderen. Und der Elia, der ruft dem versammelten Volk zu: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehört ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Und der Vorschlag, den der Elia jetzt macht, der ist ganz einfach. Die Reaktion, was soll passieren? Der Gott, der Feuer vom Himmel auf so einen vorbereiteten Opferaltar fallen lässt, der ist der wahre Gott und der allein soll angebetet werden. Die Götzendiener, die lassen sich drauf ein, die ganzen Priester, und die veranstalten den ganzen Tag lang einen riesen Zirkus, beten ihre Götzen an und versuchen irgendwie das zu bewirken, dass da Feuer runterfällt, aber nichts passiert. Am Abend tritt dann der Elia an den Altar, er betet und Gott bewirkt dieses Wunder und das Feuer fällt vom Himmel. Die Folgen: Das Volk ist natürlich zu Tode erschrocken von dem, was da passiert. Das Volk wendet sich wieder Gott zu, weil sie merken, hey ja, das ist der wahre Gott. Und der Elia lässt diese 850 Götzenpriester umbringen, weil er jetzt findet, jetzt räumen wir auf mit dem Götzendienst hier bei uns. Aber auch wenn dieser Showdown auf dem Karmel eindrücklich war, hat sich nicht viel an der Haltung der Könige geändert. Und das bringt uns zu Geschichte Nummer 2. Die heißt Der kranke König, nachzulesen in 2. Könige 1. Das Problem: Der König Ahasja, das war der Nachfolger vom König Ahab, der ist eines Tages vom oberen Stockwerk von seinem Palast irgendwie runtergestürzt und hat sich schwer verletzt. Daraufhin hat er eine Delegation geschickt zu einem Götzentempel, weil er die Priester dort befragen wollte, ja, werde ich wieder gesund? Und jetzt reagiert Gott und er schickt den Propheten Elia, der diese Delegation abfängt, und er konfrontiert sie und er sagt ihnen: Warum reist ihr ins Ausland und wollt Baal Zebub, den Gott der Stadt Ekron, um Rat fragen? Gibt es denn in Israel keinen Gott? Darum hört, was ich, der Herr, dem König sage: Du wirst nicht mehr von deinem Krankenbett aufstehen, sondern bald sterben. Die Boten gehen zurück zum König, sie richten ihm die Botschaft aus, und wie die Könige nun mal so sind, die fackeln nicht lange und auch er fackelt nicht lang. Er schickt einen Truppführer mit 50 Soldaten los und sagt mir: So, Freunde, den bringt ihr mir jetzt aber hierher. Und wir erfahren, wie es den Soldaten erging bei ihrem Auftrag. Sie fanden ihn, also den Elia, auf dem Gipfel eines Berges. Der Truppführer ging zu ihm hinauf und befahl: Bote Gottes, du sollst sofort mit uns kommen, auf Anordnung des Königs. Also zack, mitkommen. Doch Elia entgegnete: Wenn ich tatsächlich ein Bote Gottes bin, dann soll Feuer vom Himmel fallen und dich samt deinen 50 Männern verzehren. Da fiel Feuer vom Himmel und verbrannte sie alle. Der König lässt nicht locker und sagt: Ja gut, also zweiter Truppführer, zweite 50 Mann, gleicher Auftrag, gehen, den Burschen herholen. Und es passiert genau das Gleiche, Feuer fällt vom Himmel, auch die werden alle verbrannt, und der König findet: Egal, ich habe noch mehr Soldaten, er schickt einen dritten Trupp los. Aber der Truppführer ist nicht dumm, er kommt zu Elia und er fleht um Erbarmen. Und Gott geht auf diese Bitte ein und sagt dem Elia: Okay, ist gut, geh mit ihm mit und richte dem König die Botschaft höchstpersönlich aus, dass er sterben wird, weil er sich eben am Götzendienst zugewendet hat. Und die Folgen von dieser kurzen Geschichte: 102 Soldaten sind im Auftrag des Königs gestorben, der König selbst kurz darauf auch, genauso wie Gott das angekündigt hat. Und jetzt, mit dem kleinen Anfahrtsweg, kommen wir wieder zu unserer Bärengeschichte zurück. Und jetzt versuchen wir mal, unsere drei Stichwörter ein bisschen präziser zu formulieren. Denn ich behaupte mal, dass sich ein und dieselbe Linie durch alle diese drei Geschichten durchzieht. Fangen wir nochmal beim Problem an. Wir überlesen solche Details ja noch gerne, aber dieses Mal gibt es ein ganz, ganz wichtiges Detail in der Geschichte, die ich euch vorhin vorgelesen habe. Wer von euch weiß noch, in welche Stadt der Elisa gewandert ist auf seiner Reise? Ja, da hat jemand gut zugehört, gut aufgepasst. Es ist Bethel. Überliest man normalerweise, die ganzen Städte sind ja auch meistens wurscht, aber diesmal eben nicht. Bethel. Als nach dem Tod vom König Salomo das ganz große Königreich Israel in zwei Teile zerfallen ist, da hat der Norden unter anderem Bethel zu einem Zentrum vom Götzendienst gemacht. In Bethel hat man ein Kalb aufgestellt, das angebetet wurde. Das sollte so der Gegenpol sein zum Tempel in Jerusalem. Also scheint es auch hier in unserer Bärengeschichte um das Thema Götzendienst zu gehen. Das ist das tiefer liegende Thema. Und wie tief dieses Problem geht, das machen eben leider die Kinder deutlich. Ich habe ja alle möglichen Kommentare gelesen und die meisten, ja, die bügeln das irgendwie glatt oder entschärfen das oder so, aber das ist noch der heikelste Punkt hier an der Geschichte. Wie verstehen wir jetzt dieses Wort für Kinder? Was hat das für eine Bedeutung? Die einen sagen, dieses Wort für Kinder, ja, Kinder, das sind keine Kinder, das ist ein Mob von jungen Erwachsenen. Das wäre die einfachste Lösung. Also stell dir vor, IB gewinnt mit 6:0 beim FCB im St. Jakob Park. Ja? Du bist mit voller IB-Fanmontur in Basel unterwegs und in einer kleinen, engen Straße kommen dir plötzlich 50 gröhlende FCB-Ultras entgegen. Etwa so schätzen die einen diese Situation ein. Der Elisa, der war in Gefahr und die Bären, die haben ihn gerettet. Ja gut, jetzt gibt es aber noch eine andere Erklärungsmöglichkeit. Andere sagen, nein, das Wort gibt es nicht her. Es ist eine Gang von Teenagern. Stell dir mal vor, Freitagabend, Schulhof, die mit den Elektro-Töffs und so. Das wäre der Kontext. Ist zwar nervig, aber noch eine recht harmlose Geschichte. Ja, aber die anderen sagen, nein, das ist es auch nicht. Das Wort meint wirklich junge Kinder. Also stell dir mal vor, das wäre so das Sonntagnachmittag auf dem Spielplatz-Szenario. Spielende Kinder und dann kommen zwei Bären und räumen da auf. Ja, was ist jetzt die treffende Deutung? Ich behaupte, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Variante dir sympathischer ist. Es spielt keine Rolle, denn hier soll was anderes ausgesagt werden. Kennt ihr das Sprichwort, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? Genau darum geht's hier. Der Elisa kommt in die Nähe von einer Stadt, die sich komplett dem Götzendienst verschrieben hat. Da war das heidnische Heiligtum mit dem Kalb. Und schon die Kleinsten machen deutlich, was sie von ihren Eltern gehört haben. Gott wollen wir hier nicht. Verschwinde. Klar, die machen sich über die Glatze vom Elisa lustig, aber für den Elisa ist völlig klar, gegen wen der Spott sich richtet. Gegen seinen Chef, in dessen Auftrag er unterwegs ist. Gegen Gott selbst. Und jetzt kommt eben auch diese Reaktion vom Elisa. Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Und auch das ist jetzt noch ein spannendes Wort. Und dieses kleine Wort war für mich der Schlüssel zum Verständnis von dieser Geschichte. Das Wort Fluchen. Der Elisa steht nicht da und denkt, verdammt, das, was man ja oft so kennt, oder das ist Fluchen. Nein, Fluchen, es geht nicht um Fluchen im Sinne von einem Schimpfwort, sondern um ein Konzept. Ein Konzept, das Gott selber mal erklärt hat. Das Konzept von Segen und Fluch, um das geht es hier. Was hat es damit auf sich? Gott hat ja vor langer Zeit mit dem Volk Israel einen Vertrag geschlossen und die 10 Gebote, das war so der Kernbestandteil davon. Und wenn man 3. Mose 26 liest, dann erklärt Gott in dem Zusammenhang erstmal den Segen und er sagt, hey, wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich. Und dann folgt eine lange Liste, wie Gott sich um sein Volk kümmern wird, indem er für eine gute Ernte sorgt, dass sie Frieden und Ruhe haben werden, viele Nachkommen und so weiter. All das ist Segen, den Gott schenkt. Gott wird bei ihnen leben. Er ist ihr Gott, sie sind sein Volk. Das ist die Idee. Aber Gott zeigt halt auch auf, was passieren wird, wenn sie den anderen Weg wählen. Und er erklärt, was es mit dem Fluch auf sich hat. Wenn ihr mir aber nicht gehorcht und euch nicht an all diese Gebote haltet, wenn ihr meine Ordnungen missachtet und für meine Weisungen nichts mehr übrig habt, brecht ihr den Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Dann werdet ihr die Folgen zu spüren bekommen. Ja, was sind das für Folgen? Ich habe mal so eine Härtegrad-Kategorie eingeführt. Es gibt 5 Stufen von hart, härter, noch härter bis hin zur absoluten Katastrophe. Und es ist interessant, wenn man mal so diese Konsequenzen für dieses Missachten von Gottes Geboten anschaut. Ich lese euch mal vor, was ich in der Kategorie 3 gefunden habe, so in der Mitte. Wenn ihr euch mir dann immer noch widersetzt und nicht auf mich hören wollt, werde ich euch noch 7-mal härter bestrafen, so wie ihr es für eure Sünden verdient. Also Gott hat ja schon 2-mal gewarnt, jetzt kommt die Stufe 3. Ich lasse wilde Tiere auf euch los. Sie fallen eure Kinder an, reißen euer Vieh und töten so viele von euch, dass die Straßen einsam und leer sind. Auch wenn der Elisa vielleicht nicht damit gerechnet hat, dass Gott jetzt umgehend handelt, ist es wahrscheinlich kein Zufall gewesen, dass natürlich diese Bären da aus dem Wald gekommen sind. Und die Auswirkungen sind natürlich schon noch dramatisch, aber auch da ist wieder spannend, wenn man mal die ganze Linie anschaut. Dass 42 Kinder sterben müssen, ist also letztlich genau wie bei den 102 Soldaten und dem König und den 850 Götzenpriestern Gottes Gericht. Der Fluch als Konsequenz für den Götzendienst, von dem das Volk Israel einfach nicht loslassen will. Und gerade wenn man jetzt natürlich so eine Bibelstelle wie die liest, ist die Gefahr groß, dass die Leute natürlich sagen, ja, boah, so ein blutrünstiger Gott im Alten Testament, wie gut, dass wir das Neue Testament haben. Deshalb ist es mir noch wichtig, auf eine zweite wichtige Sache einzugehen. Und zwar habe ich dir mal den Titel gegeben, der Prophet, dein Freund und Helfer. Das Konzept heißt ja Segen und Fluch und nicht nur Fluch, auch nicht nur Segen. Und gerade beim Elisa wird deutlich, wie beides zusammengehört. Wir haben jetzt bei diesem schwierigen Bibeltext nur die letzten beiden Etappen von seiner Reise kennengelernt. Die erste Reise, die er gemacht hat, nachdem er der Nachfolger vom Elia wurde. Direkt vor dieser Episode in Bethel kam er nämlich durch einen anderen Ort, und zwar durch Jericho. Und was da passierte, lese ich euch kurz vor. Die Bürger der Stadt Jericho kamen zu Elisa und klagten, Herr, wie du siehst, ist unsere Stadt schön gelegen. Aber das Wasser hier ist schlecht und darum gibt es bei uns immer wieder Fehlgeburten. Elisa befahl, holt mir eine neue Schüssel und füllt sie mit Salz. Sie brachten ihm die Schüssel mit Salz und er ging damit vor die Stadt hinaus zur Quelle, schüttete das Salz ins Wasser und rief, so spricht der Herr, ich mache dieses Wasser gesund. Nie mehr soll es seinetwegen Tod und Fehlgeburten geben. Von diesem Augenblick an war das Wasser gut und ist es bis heute geblieben, genau wie Elisa es gesagt hatte. Also auch wenn die Sache mit den Bären in Elisa so ein bisschen in ein schlechtes Licht rückt, muss man auch da wieder den Zusammenhang sehen. Wenn man mal guckt, was der Elisa alles bewirkt hat, da ist viel mehr Segen, viel mehr positive Wunder als Gerichtszeichen, die er wirken darf. Und so könnte man vielleicht auch an der Stelle ganz gut entdecken, dass sich eben beide Linien parallel zueinander durch die ganze Bibel ziehen. Die Balken kann man noch verlängern. Es gibt immer Segen auf der einen Seite, aber auch eben den Fluch auf der anderen Seite. Ja, wir haben Gericht, wir haben aber auch Gnade. Wir haben auf der einen Seite, leg dich nicht mit den Propheten an, und auf der anderen Seite, hey, der Prophet, dein Freund und Helfer. Und ein ganz kurzer Text aus der zweiten Chronik fasst dieses Dilemma unserer Geschichte noch ganz schön zusammen. Immer wieder sandte der Herr, der Gott ihrer Vorfahren, seine Boten zu ihnen und ließ sie warnen, denn er wollte sein Volk und seinen Tempel vor Unheil bewahren. Doch die Judäer verspotteten Gottes Propheten nur. Verächtlich lachten sie über ihre Botschaft, bis der Herr so zornig auf sein Volk wurde, dass es für sie keine Rettung mehr gab. Zum Schluss. Als Jesus mal mit seinen Jüngern unterwegs war, da wollten sie eben auch, inspiriert von der Elia-Geschichte, bitten, dass Feuer vom Himmel auf die bösen Samariter fällt, die ihnen keine Unterkunft für die Nacht geben wollten. Und der Jesus reagiert darauf, man könnte sagen, er hat ihnen ordentlich den Kopf gewaschen und sie total zusammengeschissen. Warum? Weil es Gott in erster Linie darum geht, Menschen zu retten und nicht darum, sie zu bestrafen. Das Ziel für Jesus war ja auch absolut klar, hey, noch ist Zeit, umzukehren. Und von daher auch der Bärentext, der beinhaltet eine Warnung, aber genauso auch Hoffnung, da steckt beides drin. Unser böses und falsches Verhalten hat Konsequenzen. Das zeigt Gott an verschiedenen Stellen in der Bibel, zum Beispiel das Feuer vom Himmel oder eben die Bären. Gott lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Und wir tun gut dran, dass wir seine Geduld und seine Gnade uns gegenüber nicht mit Gleichgültigkeit und Schwäche verwechseln. Und dennoch, ja, dass Stufe 3 auf der Untergangsskala erreicht wurde, das ist nicht schön. Aber es ist noch nicht Stufe 5, bei der dann alles vorbei ist. Gott wünscht sich eine Umkehr, denn er hat ein Leben in all seiner Fülle für uns parat. Nur bei ihm werden wir finden, was wir auf der Welt vergeblich suchen. Noch ist es Zeit, umzukehren, auch wenn wir immer wieder nicht auf Gott hören und er uns immer wieder wachrütteln will. Noch ist Zeit. Ja, die Erklärungsgrafik, die ist ausführlich geworden, kann einen erschlagen. Aber von daher, nimm dir noch mal einen kurzen Moment Zeit. Lass das noch mal kurz auf dich wirken und denk noch mal für einen Moment an die Frage, die ich dir zu Beginn der Predigt gestellt habe. Wie war dein Bild am Anfang von Gott und seinem Handeln von Elisa? Und wie sieht es jetzt aus, nachdem wir uns ein paar Zusammenhänge angeschaut haben? Mir persönlich hat die Geschichte wieder geholfen, daran zu denken, ein ganzes Bild von Gott zu haben. Ja, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch Gerechtigkeit. Er gibt Segen, aber es gibt auch den Fluch. Nimm dir nochmal einen kurzen Moment der Stille und danach singen wir dann nochmal ein Lied miteinander.